NDR Info. Themen des Tages.
Mehr Pragmatismus in der Außenpolitik. Der Kanzler ist gerade unterwegs in der Golfregion. Außerdem ein exklusiver Bericht über Sabotage- und Spionagefälle in Deutschland und die Sicherheitsdebatte nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter. Das sind unsere Themen des Tages. Heute an diesem Donnerstag, der 5. Februar. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend. Außenpolitik ist oft ein Geschäft mit Zielkonflikten. Bundeskanzler Friedrich Merz ist gerade auf einer dreitägigen Reise durch die persische Golfregion unterwegs. Bei den Gesprächen geht es um Energie, also um Wirtschaft und um Sicherheit. Und das in einer Welt, die sich verändert. Russisches Gas, tabu ist, LNG aus den USA auch mal schwierig werden könnte. Also wie sichern wir unsere Unabhängigkeit? Die Regierung justiert gerade die deutsche Außenpolitik neu. Mehr Pragmatismus, mehr strategische Interessen, weniger öffentliche Moralappelle. Aber genau darin entzündet sich auch Kritik. Die Grünen allen voran warnen vor einer Normalisierung autoritärer Regime. Also wo liegen da die roten Linien? Bei Waffenexporten, bei Menschenrechten, bei der Energiepolitik? Über den Kanzler in Saudi-Arabien spreche ich gleich mit Franziska Brandner, Co-Vorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen. Vorher fasst unser Korrespondent Moritz Behrendt die zweite Station der Kanzlerreise Katar zusammen.
Auf seiner Reise durch die arabischen Golfstaaten spricht Bundeskanzler Friedrich Merz viel von Partnerschaften. Gestern in Saudi-Arabien, heute in Katar und Abu Dhabi. Von Partnerschaften, die vertieft, intensiviert und ausgebaut werden sollen. Aber zunehmend rückt ein Land in den Mittelpunkt der Reise, das Merz sicherlich nicht als Partner sieht, sondern vermutlich eher als Gegner. Die Islamische Republik Iran auf der anderen Seite des Golfs. Aus Doha, der Hauptstadt Katars, ruft Merz die Regierung in Teheran auf,
die Aggressionen zu beenden, das Atomprogramm zu beenden, so wie es international vereinbart ist, und vor allem Länder wie Katar, Jordanien und Israel von weiteren militärischen Bedrohungen zu verschonen.
Der Kanzler reagiert mit knappen Worten auch auf die persönliche Kritik des iranischen Außenministers Abbas Araghchi.
Das ist offensichtlich Ausdruck von großer Nervosität und Unsicherheit.
Araghchi hatte Merz auf der Plattform X politische Naivität und einen widerwärtigen Charakter vorgeworfen und damit auch auf die Aussage von Merz reagiert, dass die Tage des iranischen Regimes gezählt seien. Morgen sind im Sultanat Oman Gespräche zwischen dem iranischen Außenminister und den USA geplant. Teheran will dort nach eigenen Aussagen ausschließlich über sein Atomprogramm verhandeln. Die USA wollen das Themenspektrum erweitern, auch über das iranische Raketenprogramm, Menschenrechtsverletzungen und die Unterstützung von bewaffneten Milizen in der Region sprechen. Die arabischen Golfstaaten haben die USA gedrängt, die Gespräche im Oman nicht abzusagen. Sie wollen verhindern, dass der Iran zur Atommacht wird. In der aktuellen Situation hoffen sie jedoch auf eine Deeskalation. Denn sollte es einen amerikanischen Angriff auf den Iran geben, könnte eine iranische Reaktion auch ihren strategischen Interessen schaden. Und ihren Geschäften, sagt der ägyptische Energieexperte Ahmed Kandil. Wenn die Straße von Hormus gesperrt oder die Schifffahrtswege in der Region für Exporte beeinträchtigt werden, wäre dies ein gravierendes Problem. Da die meisten Golfstaaten zu etwa 80% oder mehr auf Exporterlöse aus Öl oder Erdgas angewiesen sind. Am Erdgas aus der Region, vor allem aus Katar, ist auch Deutschland interessiert. Rund 2 Millionen Tonnen Flüssiggas aus Katar beziehe Deutschland aktuell, so der Kanzler.
Wir wollen das ausbauen, weil wir auf diese Art und Weise auch unsere Abhängigkeiten reduzieren und dafür sorgen, dass wir auch eine zuverlässige Energieversorgung in Deutschland haben.
Merz kommt jedoch nicht nur mit Wünschen, er ist mit einer großen Wirtschaftsdelegation angereist und hat auch etwas zu bieten. Zum Beispiel eine weniger restriktive Handhabe der Rüstungsexporte in die arabischen Golfstaaten.
Das heißt aber nicht, dass wir jetzt völlig unkontrolliert alle Rüstungsgüter in alle Länder liefern. Es bleibt bei einer Einzelfallprüfung.
So Merz.
Aber wenn wir zuverlässige Kooperationspartner sehen, so wie zum Beispiel heute hier in Katar, so wie zum Beispiel gestern in Saudi-Arabien, dann können diese Länder sich darauf verlassen, dass wir dann eben auch in der Rüstungszusammenarbeit etwas intensiver arbeiten als in den letzten Jahren.
Das ist an einer engeren Zusammenarbeit mit den autoritär geführten Golfstaaten gerade auch in Rüstungsfragen Kritik gibt, weiß der Kanzler. Das Thema Menschenrechte habe er auf jeder seiner Stationen angesprochen, sagt Merz. Aber das mache er nicht öffentlich, sondern hinter verschlossenen Türen. Was er dagegen öffentlich und deutlich sagt, ist, warum er die arabischen Golfstaaten als wichtige Partner sieht.
Diese Region ist für uns in jeder Hinsicht äußerst interessant,
sagt der Kanzler, unterwegs zwischen Gegnern und Partnern in der Golfregion. Heute Katar, gestern wurde er von Kronprinz Mohammed bin Salman im Palast empfangen, bekannterweise ja ein schwieriger Partner. Zum einen modernisiert er Saudi-Arabien und gleichzeitig steht er für massive Menschenrechtsverletzungen, soll ja auch den Mord am Journalisten Khashoggi beauftragt haben. Die Grünen mahnten schon im Vorfeld dieser Reise, die Einschränkungen der Menschenrechte anzusprechen, nicht nur hinter verschlossenen Türen. Aber auch darüber konnte ich mit der Co-Vorsitzenden von Bündnis 90, die Grünen, mit Franziska Brandner heute Nachmittag sprechen. Die wenigen Worte zu Werten und Menschenrechte hatte der Kanzler nämlich öffentlich vor der Abreise auf deutschem Boden gefunden. Spielt das also auf der Reise überhaupt eine Rolle?
Bis jetzt habe ich auch von der mitreisenden Ministerin Reiche, von ihm selber wenig gehört. Natürlich ist Diplomatie auch immer im Hintergrund, aber trotzdem hilft es den Menschenrechtlerinnen in Saudi-Arabien, in Katar, auch wenn eben der deutsche Kanzler das auf offener Bühne anspricht. Das ist auch eine Sicherheit übrigens für diese Menschen, dass sie wissen, sie sind da auch mit gemeint und unterstützt, wenn ein deutscher Kanzler vor Ort ist.
Jetzt ist es eine Außenpolitik für eine rauer werdende Welt. So nennt es der Bundeskanzler. Oder jetzt mal ganz frei nach Brecht: erst die Versorgungssicherheit, dann die Moral. Sie sind ja politisch selbst Pragmatikerin, eine Realo bei sich in der Partei. Wie wichtig sind diese Gespräche gerade?
Es ist absolut strategisch notwendig, mit den Golfstaaten im Kontakt zu sein. Und die Versorgungssicherheit in Deutschland ist relevant. Deswegen waren wir auch, Robert Habeck war in der Region, aber wir haben trotzdem auch immer die Menschenrechtssituation angesprochen. Deswegen ist das ja auch kein Entweder-Oder, sondern man kann die Dinge gemeinsam verbinden, in die Balance bringen. Und darum geht es ja, dass wir Regeln gemeinsam schützen wollen. Aber dazu gehören eben auch die Menschenrechte und natürlich auch Partnerschaften. Die hatten wir aufgebaut. Das macht jetzt übrigens Herr Merz in Saudi-Arabien weiter mit Blick auf grünen Wasserstoff. Das sind Dinge angestoßen worden, die jetzt weitergeführt werden. Und am Ende möchte ich aber trotzdem auch sagen, dass wir in Deutschland natürlich auch die Aufgabe haben, unabhängiger von den fossilen Energien zu werden und dann wahrscheinlich auch etwas noch mal deutlicher auftreten können, wenn es um die Menschenrechte geht.
Partnerschaften sind ein Geben und Nehmen. Das Geben könnte so aussehen, dass man in der Bundesregierung bereit ist, mehr Waffenexporte zu genehmigen, als es zum Beispiel dann mit einer grünen Beteiligung in der Regierung der Fall war. Quasi als vertrauensbildende Maßnahme. Saudi-Arabien interessiert sich zum Beispiel für das Transportflugzeug A400M, hat Interesse am Eurofighter bekundet. Wo ziehen Sie die Grenzen?
Die Grenze ist ja dort zu ziehen, wo diese Staaten an regionalen Konflikten beteiligt sind. Die eskalieren, Sudan, Jemen in der Region, und eben nicht nur eine konstruktive Haltung spielen, Rolle spielen. Und da ist auch die Verantwortung einer deutschen Bundesregierung, darauf zu achten, dass sie nicht Konflikte in der Region auf dem afrikanischen Kontinent auch noch mit antreiben, weil am Ende wirken sich diese Konflikte auch immer auf Europa und Deutschland aus.
Das würde aber heißen, der Eurofighter darf eigentlich da nicht hin.
Das war zumindest die letzte Regierungsposition.
Es ist ja, Sie haben es auch gerade gesagt, kein elementarer Bruch. Der damalige Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sich in der akuten Gaskrise auch in Katar um Deals bemüht. Allerdings waren da immer die Lieferfristen und die Laufzeiten ein großes Thema. Kontrakte von 20 Jahren und plus ging damals nicht. Jetzt sind wir gespannt, was in Katar rauskommt. Es wird wahrscheinlich auf dieser Reise auch noch gar nicht unterschrieben sein. Aber was ist denn da wichtig mit dem Blick auf eine verabredete Klimaneutralität, wenn man solche Kontakte jetzt für die Zukunft zurrt?
Die Herausforderung ist doch, dass wir die im Zweifel jetzt schon umstellen auf dann grünen Wasserstoff. Also dass wir sagen, wir fangen jetzt natürlich in der Übergangszeit noch mit Gas an. Wir werden aber in Deutschland weniger Gas brauchen. Und wenn, dann brauchen wir zum gewissen Grad noch grünen Wasserstoff für einzelne Bereiche in Deutschland. Und diese Partnerschaften schon zukunftsfähig aufzustellen und damit übrigens auch diesen Ländern eine Perspektive zu geben, dass sie auch in Zukunft noch Geld machen können, aber nicht indem sie den Planeten mit zerstören, sondern indem wir ihnen heile und wohl, also den Wohlstand nachhaltig ermöglichen. Das sind die echten Partnerschaften, die man jetzt eingehen muss.
Sagt Franziska Brandner, die Grünen-Co-Chefin, im Gespräch über die Reise des Kanzlers, gerade in die Golfregion. Sie sieht diese Gespräche als strategisch wichtig an, aber sagt auch, die Menschenrechte müssen auch dann angesprochen werden, wenn man Partner sucht, auch öffentlich. Wir sind mitten in den Themen des Tages. Eine raue Welt begleitet uns aber auch beim folgenden Thema weiter. Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine kennen wir die Zeitenwende. Den Begriff benutzt man auch bei den Sicherheitsbehörden. Im Oktober vergangenen Jahres wurde zum Beispiel die Informationssammelstelle Zeitenwende eingerichtet. Dort erfasst das Bundeskriminalamt seitdem systematisch mögliche Sabotageakte und Ausspähversuche. Und nach exklusiven Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung wurden dort seit diesem vergangenen Jahr rund 320 solcher Sabotageverdachtsfälle registriert. Was man zu den Saboteuren weiß, zu den Zielen, das fasst uns Paulina Milling zusammen.
Die Korvette Emden, 89 Meter lang, soll die Nordflanke der NATO schützen und in der Ostsee Präsenz zeigen. Doch bevor das Kriegsschiff an die Marine übergeben werden konnte, gab es im Januar vergangenen Jahres einen verdächtigen Fund. Mehr als 20 Kilogramm Strahlkies, der in den Motorblock der Korvette gekippt worden war. Diese Woche dann zwei Festnahmen. Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg wirft zwei Hafenarbeitern Sabotagehandlungen an der Korvette und weiteren Schiffen vor. Es gilt die Unschuldsvermutung. Zu möglichen Auftraggebern machte die Staatsanwaltschaft bisher keine Angaben. Dies werde im Zuge der Ermittlungen geprüft.
Also jeder Angriff auf militärische Liegenschaften oder auf Fahrzeuge ist wirklich ein Treffer ins Mark der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands,
sagt CDU-Bundestagsabgeordneter Marc Henrichmann. Er sitzt dem parlamentarischen Gremium vor, das die deutschen Nachrichtendienste kontrolliert. Und er befasst sich intensiv mit hybriden Bedrohungen, denen Deutschland ausgesetzt ist.
Wir müssen da definitiv auch als Gesellschaft, glaube ich, viel mehr auch uns bewusst machen, wo wir stehen, wie sehr wir angegriffen werden, wie verwundbar wir auch sind.
Konkrete Zahlen enthält eine vertrauliche Analyse des Bundeskriminalamtes, die WDR, NDR und der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Sie listet Verdachtsfälle von Sabotage in Deutschland auf. Insgesamt waren es dem Dokument zufolge 321 im vergangenen Jahr. Demnach standen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen besonders im Visier.
Die Zahl der Angriffe zeigt, dass wir in Deutschland absolut im Fokus der fremden Mächte sind, der Feinde von außen sind, die Deutschland oder Europa hart treffen wollen. Es zeigt aber auch zum anderen, dass wir natürlich gut vernetzte Sicherheitsbehörden haben, die auch ein höheres Bewusstsein haben als in der Vergangenheit.
Aus dem vertraulichen BKA-Dokument geht hervor, dass die Vorfälle Bahnanlagen und Schienen, Bundeswehrstandorte, Strom- und Energieanlagen, Wasserwerke, Infrastruktur und viele weitere Objekte betrafen. Wer dahinter stecken könnte, ist häufig unklar. In der internen Analyse erfasst das BKA auch verdächtige Drohnenüberflüge. Zum Teil könnte es sich dabei um Ausspähungen gehandelt haben. Im Dokument werden mehr als 1200 Drohnensichtungen gelistet von insgesamt mehr als 2300 Flugobjekten. Die werden immer wieder auch über Militärliegenschaften gesichtet, so zum Beispiel im Dezember vergangenen Jahres über dem Standort des neuen Raketenabwehrsystems Arrow 3 in Brandenburg. Dort soll ein Schutzschirm für den deutschen und einen Teil des osteuropäischen Luftraums entstehen. Arrow 3 soll mehr als 3,6 Milliarden Euro kosten und sogar Interkontinentalraketen abwehren können.
Hunderte Male sollen im vergangenen Jahr Saboteure in Deutschland zugeschlagen haben, besonders oft auch hier im Norden in Niedersachsen. Das zeigt eine vertrauliche Analyse des Bundeskriminalamts, die NDR, WDR und SZ vorliegt. Auch das ein Thema des Tages heute bei uns. Ja, die Angst fährt mit in deutschen Bussen und Bahnen. Die Statistik zeigt, allein im vergangenen Jahr wurden knapp 3000 Bahnmitarbeiterinnen und Mitarbeiter Opfer von Straftaten. Im Durchschnitt werden laut Bundesinnenministerium pro Tag 5 Beschäftigte körperlich angegriffen, weitere 4 werden massiv bedroht. Am Montag wurde ja ein Schaffner im Regionalexpress bei einer Ticketkontrolle tödlich verletzt. Der Tatverdächtige habe immer wieder auf den Kopf eingeschlagen, berichten Augenzeugen, hemmungslos, so beschreiben sie es. Eine Tat, die bundesweit Entsetzen auslöste. Wir sprechen gleich mit einem Gewaltforscher, warum es bei einer vermeintlichen Lappalie, einer Ticketkontrolle, so eskalieren kann. Er beschreibt das aber auch als Perfect Storm. Also der Schaffner kann ja nicht weglaufen, muss quasi sein Amt wegen in diesem Abteil bleiben, in Gefahr bleiben. Wir fragen also, wie kann man Bahnmitarbeiter da überhaupt schützen? Aber erst einmal fasst uns Philipp Eckstein die Reaktionen zusammen und die laufende Debatte um mehr Sicherheit.
Es ist wie so oft nach einem schweren Verbrechen, das die Öffentlichkeit aufrüttelt. Der Ruf nach härteren Strafen ertönt und die Frage, was kann und sollte die Politik tun? So ist es auch jetzt. Andreas Roskopf von der Gewerkschaft der Polizei sagt, das sei
wieder mal ein Weckruf und es ist Zeit, dass die Verantwortlichen aus Politik, aber auch aus den Behörden endlich nicht nur Lippenbekenntnisse zeigen, sondern handeln.
Er fordert 3.500 weitere Bundespolizisten, mehr präventive Streifen an Bahnhöfen und die automatisierte Auswertung von Videobildern. Entschlossen präsentiert sich auch Sebastian Fiedler, innenpolitischer Sprecher der SPD im Bundestag.
Das Wichtigste für Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist, dass sie erkennen, dass wir die Lage im Griff haben und tatsächlich nicht einfach nur blumige Beileidsbekundungen jetzt von uns geben, sondern ganz konkret sagen, was zu tun ist.
Konkret verweist er auf das Bundespolizeigesetz, das reformiert werden soll. Der Gesetzentwurf dazu wird bereits im Bundestag beraten. Dieser sieht unter anderem weitreichendere Befugnisse für Polizeikontrollen in Bahnhöfen vor. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, CDU, äußerte sich bei einem Besuch der Einsatzstelle des getöteten Bahnmitarbeiters in Mannheim zu weiteren Forderungen.
Muss ein Mitarbeiter alleine im Zug unterwegs sein oder können das mehrere sein? Wie sieht das mit Sicherheitspersonal aus? Wie sieht das mit technischen Ausrüstungen aus? Bodycams, auch Tonaufnahmen?
Bodycams, das sind kleine Videokameras, die an der Uniform getragen werden und die nur eingeschaltet werden, wenn eine Situation das verlangt. Seit 8 Jahren nutzt die DB-Sicherheit die Kameras. Seit 2 Jahren können auch Zugbegleiter in Regionalzügen sie freiwillig nutzen. Diskutiert wird jetzt, ob Bodycams künftig auch den Ton und nicht nur Bilder aufzeichnen dürfen. Verkehrsminister Schnieder.
Da spielen dann auch Fragen des Datenschutzes eine Rolle. Also es gibt eine Reihe von Vorschlägen, wir müssen sie prüfen.
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, SPD, hat zudem zuletzt einen Gesetzentwurf vorgelegt, der höhere Strafen vorsieht, wenn Menschen, die für das Gemeinwohl tätig sind, angegriffen werden. Vincent Kirschner, Sprecher im Justizministerium, sagt dazu:
Dazu kann klar auch Bahnpersonal zählen.
Es ist also einiges bereits auf dem Weg. Gut möglich, dass die Regierungsparteien CDU, CSU und SPD jetzt aber noch einmal nachschärfen. Dabei sollte allerdings nicht aus dem Blick geraten. Es ist auch in den vergangenen Jahren bereits einiges getan worden. Nur ein paar Beispiele. Seit Jahren bekommt die Bundespolizei mehr Geld für Personal. Seit Oktober 2024 gilt bundesweit ein Verbot, Messer im Fernverkehr mitzuführen. Polizistinnen und Polizisten in Uniform fahren seit vielen Jahren kostenlos Bahn, auch um die Sicherheit zu erhöhen. Und seit Januar 2020 gilt das auch für Soldaten. Alexander Dobrindt, heute Bundesinnenminister, sagte dazu 2019, damals noch als CSU-Landesgruppenchef:
Soldaten in Uniform in unseren Zügen schaffen mehr Sicherheit und geben ein Sicherheitsgefühl.
Das alles ändert aber nichts daran. Es gibt zu viele Angriffe. Bahnchefin Evelyn Paller sagte am Nachmittag in Berlin:
Die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner sind erschüttert.
Zugleich kündigte sie an:
Die Bahn wird in den nächsten Tagen zu einem Sicherheitsgipfel einladen.
Was man jetzt tun kann, darüber sollen dann Bahn, Bund, Länder, Polizeien und Gewerkschaften gemeinsam sprechen.
Über Beleidigungen, Bedrohungen und körperliche Angriffe, die sind eben für viele Bahnmitarbeiter Alltag. Das berichtet uns jetzt auch der Gewaltforscher Jonas Rees, Professor für politische Psychologie an der Uni Bielefeld. Sein Team hat mit hunderten Bahnmitarbeitern im vergangenen Jahr für Projekte gesprochen. Ich habe ihn gefragt, warum kommt es gerade bei Ticketkontrollen am Ende ja eigentlich auch eine Bagatelle zu einer solchen Gewalt? Was ist da das Eskalationspotenzial?
Ja, das mag erstmal wie eine Bagatelle scheinen, wie Sie es jetzt gerade genannt haben, aber für die kontrollierte Person ist es natürlich potenziell gefährlich. Also wenn ich ohne Fahrschein aufgegriffen werde und dann vielleicht ein Bußgeld aufgebrummt kriege. Das heißt, ja klar, das scheint erstmal banal und es lässt uns fassungslos zurück, wenn wir jetzt sagen, ja, das war wirklich doch einfach nur eine Fahrscheinkontrolle und jetzt ist ein Mensch tot, musste das so eskalieren. Aber wir wissen auch aus eigenen Befragungen und wenn man sich zum Beispiel Umfragen von der GDL oder auch anderen Quellen anschaut, dass Fahrscheinkontrollsituationen tatsächlich die Situationen sind, in denen es am häufigsten zu Gewalt gegen Bahnbeschäftigte kommt. Ein weiterer Risikofaktor ist, wie immer, wenn es um Gewalt geht, eigentlich natürlich auch Alkohol. Und dann haben Sie zwei Faktoren schon beieinander, die leider häufig zusammentreffen, also alkoholisierte Fahrgäste ohne Fahrschein. Und das ist eigentlich eine der Situationen, die mit dem größten Risiko für Bahnbeschäftigte verbunden sind, neben anderen.
Wir erleben ja ganz oft Gewalt im öffentlichen Raum. Beispiele: Feuerwehr, Rettungssanitäter, Polizei, jetzt auch bei der Bahn, in den Bussen, bei diesem tragischen, tödlichen Vorfall bei dem Bahnmitarbeiter. Gab es das früher auch schon so oder ist das wirklich eine neue Dimension von Gewalt und Eskalation?
Ja, ich verstehe das ganz persönlich natürlich, wenn jetzt sozusagen von einer neuen Dimension der Gewalt gesprochen wird, dass es traurig und wütend macht, worüber wir jetzt dieser Tage leider sprechen müssen. Man muss aber auch ganz klar festhalten, für Bahnbeschäftigte, aber auch für andere Beschäftigte im öffentlichen Dienst ist Beleidigung, Bedrohung und auch körperliche Gewalt leider trauriger Alltag. Wir sehen das in Zahlen, zum Beispiel, dass die körperlichen Angriffe auf Bahnbeschäftigte eigentlich seit 2015 ansteigen. Wir haben gerade erst eine Befragung unter Lehrkräften in Nordrhein-Westfalen durchgeführt, wo wir sehen, dass auch Gewalt von Schülerinnen und Schülern, aber auch von Eltern gegen Lehrkräfte an deutschen Schulen ein Thema ist, über das wir viel zu wenig sprechen. Und Sie haben auch schon die Blaulichtfamilie angesprochen, also Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte, die zunehmend auch körperlich angegriffen werden. Wir haben dann manchmal besonders tragische und bestürzende Fälle wie jetzt, wo dann der Aufmerksamkeitsfokus in der Öffentlichkeit darauf gelegt wird. Aber ich finde das wirklich wichtig und ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, für diese Menschen ist das Alltag und die fühlen sich häufig alleingelassen und wir müssen auch als Gesellschaft, glaube ich, uns die Frage stellen, wie wir Beschäftigte im öffentlichen Dienst besser schützen können.
Ich hatte das eingangs ja auch schon gesagt, Ihr Team beschreibt das so als Perfect Storm, in dem der Zugbegleiter da gefangen ist. Quasi kann er nicht weglaufen, ist auch zwischen zwei Bahnhöfen, kann sich der Situation nicht wirklich entziehen. Sein Beruf ist es ja im Grunde auch zu handeln, aber wäre raus aus so einer Situation, wenn das im Alltag ja immer wieder passiert, nicht schlicht effektiver, sich da zu entziehen in einen geschützten Raum oder sowas?
Ja, die GDL hat vor einer kleinen Weile das so formuliert, dass Sicherheit immer vor Kontrolle gehen muss. Polizeibeamte, mit denen ich auch über die Jahre zu tun habe und die ich sehr schätze, die nennen das Eigensicherung. Also an allererster Stelle muss doch das Ziel stehen, dass Beschäftigte am Ende des Tages heile nach Hause zu ihren Familien kommen. Und ich glaube, bei allem Verständnis für die Diskussion um eine Verschärfung von Strafen und so weiter oder dem Einsatz von flächendeckender Videoüberwachung, alles Maßnahmen, die verständlicherweise jetzt gefordert werden, die aber aus kriminologischer und psychologischer Sicht solche Gewalttaten nicht werden verhindern können wahrscheinlich. Und ich glaube, wir müssen weiter vorne in der Präventionskette ansetzen und zum Beispiel genau diese Maxime Sicherheit vor Kontrolle. Wir müssen Bahnbeschäftigten zum Beispiel freistellen in Situationen, wo schon die Alarmglocken angehen. Da haben Sie es mit einem alkoholisierten Fahrgast zu tun, sind alleine auf dem Zug, niemand kann Ihnen helfen. Dass in solchen Situationen Fahrschein kontrollierendes Personal eigenständig entscheiden kann, einen Ermessensspielraum hat zu sagen, den kontrolliere ich jetzt nicht, da ist mir mein Leib und Leben doch viel wichtiger. Und solche Maßnahmen. Es gibt andere, wie zum Beispiel jederzeit erreichbare, abschließbare Rückzugsräume in allen Fahrzeugen. Auch das ist, glaube ich, eine sinnvolle Forderung. Also Möglichkeiten eröffnen, gar nicht erst sich in so eine gefährliche Situation begeben zu müssen oder wenn sie denn eintritt, dann auch schnell Hilfe leisten zu können. Stichwort mobile technische Lösungen, die sie zum Beispiel als Notrufsystem am Körper tragen können.
Soweit der Gewaltforscher Jonas Ries, Professor für politische Psychologie an der Uni Bielefeld, wie man Angestellte in Bussen und Bahnen besser schützen kann und warum im Alltag es eben zu solchen tödlichen Eskalationen kommen kann. Ja, der Winter lässt uns weiterhin nicht los, wie angekündigt. Auch heute gab es in Norddeutschland wieder neuen Schnee und Glatteis. In Westniedersachsen zum Beispiel haben mehrere Landkreise und Städte den Präsenzschulunterricht auch heute wieder absagen müssen. Für Teile von Mecklenburg-Vorpommern gab es bis zum Nachmittag eine Unwetterwarnung. Aktuell würde sie noch mal erneuert und gilt jetzt für Mecklenburg-Vorpommern. Jonas Hanst fasst uns den Tag zusammen.
Vor allem Niedersachsen hatte heute mit dem neuen Schnee zu kämpfen. Etliche Schulen blieben dicht, zu viel Schnee auf den Straßen, zu viel Glätte. Betroffen waren unter anderem die Landkreise Cloppenburg, Diepholz, Emsland oder auch Vechta. Und auch ohne offizielle Ankündigung der Kreise konnten Eltern ihre Kinder zu Hause lassen, wenn zum Beispiel der Schulweg zu vereist war. Das gilt für Niedersachsen, aber auch für die anderen norddeutschen Bundesländer. Immerhin, auf den Straßen in Niedersachsen gab es trotz Glätte heute nur wenige Unfälle. Aber die Flüsse und Wasserkanäle im Land frieren zunehmend zu. Aktuell sind zum Beispiel Teile des Mittellandkanals gesperrt. Ab morgen folgen weitere Sperrungen für Binnenschiffe. Einschränkungen gibt es auch im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Unter anderem auf der Verbindung Hannover-Berlin muss heute mit Ausfällen und auch Verspätungen gerechnet werden. Und auch in Hamburg war heute der Winterdienst wieder voll im Einsatz. Laut Stadt sei es der 16. Großeinsatz in dieser Saison. Solch eine Wetterlage habe es seit etwa 15 Jahren nicht mehr gegeben. In Mecklenburg-Vorpommern gab es bis zum Nachmittag noch eine Unwetterwarnung vom Deutschen Wetterdienst. Dort ist vom neuen Schnee vor allem der Osten betroffen, sowie die Insel Usedom. Und in Schleswig-Holstein kam zum Schnee heute auch ein Streik im öffentlichen Dienst dazu, unter anderem bei den Straßenmeistereien. Der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr kündigte aber an, dass man zumindest die größten Gefahrenstellen eisfrei halten möchte. In den kommenden Tagen ist dann Beruhigung in Sicht. Morgen soll es im Norden etwas milder werden. Die Höchstwerte sollen dann zwischen 0 und plus 5 Grad liegen. Ähnlich sieht es dann am Wochenende aus.
Und mit diesen Aussichten enden die Themen des Tages für heute, Donnerstag, der 5. Februar.